Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben der englischen Kriminalschriftstellerin Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die heutige Folge, die 29., ist der Auftakt zu einer Mehrfachfolge, zu den 1924 im Sketch erschienenen Kurzgeschichten Agatha Christie's um das Ermittlerpaar Tommy und Tuppence Beresford. Es handelt sich sozusagen um die vierte und letzte Staffel von Agathas Kurzgeschichten im Sketch. Danach hat sie in diesem Magazin nie wieder veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich verstehe es auch nicht ganz, denn das war ja das Magazin, das ihr als allererste angeboten hat, eine Folge von Kurzgeschichten zu veröffentlichen, und ich habe auch nirgendwo gelesen, dass es da einen Streit gegeben hat. Aber manchmal spielt das Leben ebenso. Wie auch immer, sie hat nie wieder im Sketch veröffentlicht. Aber erst einmal diese Vielzahl von wunderbaren Kurzgeschichten. 1929 wurden diese Kurzgeschichten gemeinsam mit zwei anderen um Tommy und Tuppence im Sammelband Partners in Crime veröffentlicht. Aber zur etwas komplexen Veröffentlichungsgeschichte später. Zunächst noch einmal zu Tommy und Tuppence. Sie begegnen uns zum ersten Mal in Agathas zweiten Roman The Secret Adversary. Damals suchen Tommy und Tuppence, zwei junge Leute, nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Rolle. Tommy war Soldat gewesen und Tuppence Krankenschwester. Durch Zufall treffen sie sich in London wieder und beschließen, weil sie sonst keine anderen Jobmöglichkeiten sehen, eine Abenteurer GmbH, The Young Adventurers Limited, zu gründen und einfach all das zu übernehmen, all das anzugehen, was sich ihnen anbietet. Schon bald schlittern sie unbeabsichtigt in eine Spionageaffäre um eine verschwundene Frau, um gestohlene Regierungsdokumente und noch diverses anderes hinein. Sie entgehen nur knapp dem Tod, verlieben sich ineinander und beschließen zu heiraten. Siehe dazu meine Folge 5. Tommy und Tuppence sind die einzigen Detektive Agatha Christie's, die wirklich altern. Sie begegnen uns später noch im mittleren und im hohen Alter wieder. Gleichzeitig sind sie die Detektive, die ihre Ermittlungsarbeit am meisten als Spiel, als Abenteuer ansehen. Dieses Thema hatten wir ja schon bei The Man in the Brown Suit, bei Anne Bedingfeld, einer jungen Heldin, die Abenteuer erleben will und die Gefahren, die ihr begegnen, eben auch als Teil eines Abenteuers ansieht. Das begegnet immer mal wieder in unterschiedlichen Romanen Agatha Christie's, vor allem in ihrer früheren Phase, aber nur einmal macht sie daraus eine Serie, eben im Fall von Tommy und Tuppence. Und ich frage mich manchmal tatsächlich, wie viel von Agatha Christie selbst in Tommy, vor allem aber auch in Tuppence steckt. Ihre Sehnsucht danach, Abenteuer zu erleben, sie war ja eine relativ schüchterne Person und vielleicht hat sie das in ihren Personen dann ausgelegt. Denn in diesen Geschichten sind es immer die Frauen, die eigentlich lebendiger, abenteuerlustiger, mutiger und auch irgendwie pfiffiger sind. Tommy und Tuppence sind da keine Ausnahme. Es ist interessant, dass die meisten ihrer Fälle mit Spionage zu tun haben. Hier passt die recht unrealistische Szenerie, die Agatha diesen Geschichten und Romanen, überhaupt dem Genre der Thriller- und Spionageliteratur, gibt. Das passt ganz gut zur märchenhaften Abenteuerlust des Pärchens. Es kommt ja doch an vielen Stellen durch, dass Agatha eigentlich von der Arbeitsweise, von Geheimdiensten, von Spionageringen wenig Ahnung hat, dass sie da ihre überbordende Fantasie spielen lässt. Und dazu passt es ganz gut, diese spielerische Herangehensweise von Tommy und Tuppence. Und es wird dann klar, dass es sich eigentlich nicht um reale Geschichten, sondern um eine Art von Abenteuermärchen handelt. Und wahrscheinlich funktioniert das, was bei Poirot und den großen Vieren nicht wirklich funktioniert hat, deshalb bei Tommy und Tuppence wunderbar. Nun aber zur Veröffentlichungsgeschichte dieser Kurzgeschichten um Tommy und Tuppence. Schon im Dezember 1923 veröffentlicht Agatha im Grand Magazine die Kurzgeschichte The First Wish. Ich habe sie damals ganz bewusst nicht besprochen, als sie eigentlich an der Reihe gewesen wäre. In Partners of Crime ist sie als Kapitel 22 und 23 enthalten. Danach kam viele Monate nichts mehr von Tommy und Tuppence. Bis dann vom 24. September bis zum 10. Dezember 1924 insgesamt 12 Geschichten im Sketch unter dem Reihentitel Tommy und Tuppence erscheinen. Die Geschichten sind in der Regel in sich abgeschlossen und doch miteinander verbunden. Es gibt einen dramaturgischen Bogen, wenn er auch viel loser ist als bei den Geschichten um die Big Four vom Anfang des Jahres 1924. Diese Geschichten habe ich ja in Folge 16 besprochen. Vielleicht hat Agatha daraus gelernt, dass mit diesem Big Four es eigentlich nichts Ganzes und nichts Halbes war. Geschichten aneinander zu reihen, die in sich nicht wirklich abgeschlossen waren und deshalb nicht ihre volle Stärke ausspielen können und trotzdem auf der anderen Seite im Episodenhaften zu bleiben. Nun zurück zu den Tommy und Tuppence Geschichten vom Herbst 1924. Alle Geschichten beschreiben die Erlebnisse von Tommy und Tuppence als Eigentümerin und Eigentümer der Detektei Blunt. Es gibt einen immer stärker werdenden Thriller- und Spionagehintergrund und eine Besonderheit. Fast jede Geschichte parodiert eine Kollegin oder einen Kollegen von Agatha Christie. Tommy und Tuppence schlüpfen bis zu einem gewissen Grad in die Rolle von literarischen Detektiven. Ich verwende hier bewusst die männliche Form, denn es gibt in diesen Parodien tatsächlich keine literarischen Detektivinnen. Das ist keine Voreingenommenheit von Agatha Christie, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass Tuppence eine der ersten Detektivinnen der Weltliteratur ist, dass Agatha also überhaupt gar keine Vorbilder hatte, die sie hätte parodieren können, was literarische Detektivinnen betrifft. Reale natürlich auch nicht. Tommy und Tuppence schlüpfen also in die Rolle von literarischen Detektiven und das zieht in diese Geschichten noch eine weitere Erzählebene ein und kennzeichnet die Geschichten noch deutlicher als Fiktion. Auf der anderen Seite gibt es ihnen noch eine größere Leichtigkeit und verstärkt etwas das märchenhafte Flair. Es soll ja niemand auf die Idee kommen, das Erzählte irgendwie als Realität misszuverstehen. In der Geschichte The First Wish vom Dezember 1923 ist dieses Element meines Erachtens noch nicht enthalten. Es ist erst in dieser Geschichte bei der Einfügung in den Sammelband 1929 hinzugefügt worden. Das zeigt sich vor allem auch daran, dass der betreffende Detektiv Roger Sheringham von Anthony Berkeley erst 1925 das literarische Licht der Welt erblickt. 1923 hätte ihn Agatha Christie also noch gar nicht parodieren können. 1924 war es dann anders. Da brachte Agatha Christie das parodistische Element ein. Das ist von mir nun auch eine Vermutung, denn die Geschichten liegen mir nicht vor in der Form, wie sie 1924 im Sketch veröffentlicht wurden, aber dafür spricht, dass dieses Spiel mit anderen Fiktionen, dieses Spiel mit der Parodie in die experimentierfreudige Zeit Agathas passt, die eben gerade diese Jahre umfasste. Darüber hinaus parodiert sie sich auch selbst, beziehungsweise ihren Detektiv Hercule Poirot, und zwar so, wie ihn die literarische Öffentlichkeit 1924 zuletzt erlebt hat. Als Kämpfer gegen die Verbrecherorganisation The Big Four. Und so nimmt sich Agatha Christie selbst ein wenig auf die Schippe. Wenn sie das parodistische Element erst 1929 oder zumindest deutlich später eingezogen hätte, dann hätte sie wahrscheinlich einen anderen Hercule Poirot parodiert, zum Beispiel den ihres unglaublich umstrittenen, aber auch erfolgreichen Romans The Murder of Roger Ackroyd. Es gibt dann übrigens noch einen Nachzügler, nämlich The Unbreakable Alibi, veröffentlicht im Dezember 1928. Der Einfachheit halber werde ich die beiden Geschichten von 1923 und 1928 dort besprechen, wo sie letztlich in den Sammelband von 1929 eingefügt worden sind. Ins Deutsche wurden diese Kurzgeschichten übrigens erst 1965 übersetzt und dann auch nicht alle. Der Scherz Verlag veröffentlichte damals 10 der Kurzgeschichten unter dem Titel Die Büchse der Pandora. Und leider ist das einer der schlechtesten deutschen Titel Agatha Christies. denn er geht völlig an dem vorbei, was hinter dieser Kurzgeschichtensammlung steckt. Der Titel geht natürlich auf die antike griechische Sage zurück, in der dann diese Büchse geöffnet wird, die Büchse der Pandora, und dann entweicht alles Leid, alle Laster, eben alles Schlechte, was die Welt so zu bieten hat. Ich kann mir gut vorstellen, was hinter diesem Titel gesteckt hat, hinter dieser Titelübersetzung, nämlich die Beobachtung, dass die Kurzgeschichten sehr unterschiedlich sind und dass alle möglichen Laster, alle möglichen Verbrechen, alle möglichen Spielarten zum Vorschein kommen. Es ist also durchaus ein bunter Mix, so wie eben in der antiken Büchse der Pandora. Aber auf der anderen Seite ist es viel leichter. Da geht es nicht darum, dass die Welt überwältigt wird von einem Strom von Bösem, sondern es geht um, ja, es geht um Abenteuerlust, es geht um federleichte Kriminalgeschichten, die sich selbst nicht so besonders ernst nehmen. Und das wird alles mit diesem deutschen Titel eben gar nicht zum Ausdruck gebracht. Die Sammlung des Scherzverlages ist nicht nur unvollständig, sondern im Moment auch nicht zu bekommen, aber es ist für den Januar 2022 eine Neuveröffentlichung im Atlantik Verlag geplant, leider auch wieder unter dem Titel Die Büchse der Pandora. Und ich bin dann gespannt, ob die Geschichten vollständig sind. Wir haben nun also 13 Parodien vor uns, von denen sich einige auf Detektive beziehen, die heute zum Teil noch mehr oder weniger bekannt sind. Sherlock Holmes, Father Brown, Hercule Poirot. Andere sind zumindest noch im Druck erhältlich, aber etliche sind heute völlig vergessen und nicht einmal mehr als E-Book zu bekommen. Ich werde versuchen, in den nächsten Folgen nicht nur die einzelnen Fälle vorzustellen, sondern auch die Detektive, die parodiert werden. Einige Male gelingt das eben nicht, weil sie für mich nicht greifbar sind. In den meisten Fällen finde ich das aber sehr spannend und ich freue mich darauf, denn es ist auch für mich die eine oder andere neue Leseerfahrung dabei und womöglich findet auch der eine oder die andere von Ihnen und euch dabei weitere Leseanregungen. Nun aber komme ich gleich zum ersten Kapitel. Die erste Geschichte, Publicity, wurde am 24. September 1924 im Sketch veröffentlicht. Sie beschreibt zunächst, wie Tommy und Tuppence überhaupt dazu kommen, ein Detektivbüro zu betreiben, und dann lösen sie ihren ersten kurzen Fall. Diese Struktur führt wahrscheinlich dazu, dass die Geschichte im Sammelband zweigeteilt wurde, in die Kapitel A Fairy in the Flat und A Pot of Tea, Kapitel 1 und 2. Tommy und Tuppence haben nach den Abenteuern von The Secret Adversary geheiratet. Das ist nun aber auch schon einige Jahre her. Im Buch ist von 6 Jahren die Rede, das ist aber wahrscheinlich dem Veröffentlichungsjahr 1929 angepasst worden. An anderen Stellen merkt man nämlich, dass es sich um einen deutlich kürzeren Zeitrahmen gehandelt haben muss und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Tuppence 6 Jahre ausgehalten hätte. Denn das Grundproblem am Anfang ist, dass Tuppence alles hat, was sie braucht, einen liebenden Ehemann, genug Geld, um sich Hüte zu kaufen und auch alles andere, was notwendig ist, und dass sie sich trotzdem tödlich langweilt. Agatha Christie schildert das so. 20 minutes work after breakfast every morning keeps the flat going to perfection. You have nothing to complain of, have you? Your housekeeping is so perfect, Tuppence, as to be almost monotonous. I do like gratitude, said Tuppence. You, of course, have got your work, she continued. But tell me, Tommy, don't you ever have a secret yearning for excitement, for things to happen? 20 Minuten Arbeit nach dem Frühstück jeden Morgen halten die Wohnung nahe an der Perfektion. Du kannst dich über nichts beschweren, oder? Deine Hausarbeit ist so perfekt, Tuppence, dass sie fast eintönig ist. »Ich liebe Dankbarkeit«, sagte Tuppence. »Du natürlich hast deine Arbeit vor sie fort, aber sag mir, Tommy, hast du nicht irgendwann eine geheime Sehnsucht nach Aufregung, nach Dingen, die passieren?« Agatha ist hier sicher keine Feministin. Sie stellt einfach nur die Tragik heraus, dass die größere Abenteurerin, der jungen Abenteurer, zu Hause festsitzt, wo keine Dinge passieren. und sie sitzt in einer Welt zu Hause fest, in der Frauen in dieser Hinsicht einfach benachteiligt sind. So sehr benachteiligt, dass sie fast das Gefühl hat, dass nur eine gute Fee helfen könnte. Auch in dieser Situation, wie überhaupt in den meisten Situationen der beiden, sind ihre Dialoge witzige Wortgefechte in der besten englischen Tradition. Ein Beispiel. Shall I neglect you a little, suggested Tommy. Take other women about to nightclubs, that sort of thing. Useless, said Tuppence. You'd only meet me there with other men. And I should know perfectly well that you didn't care for the other women, whereas you would never be quite sure that I didn't care for the other men. Women are so much more thorough. Soll ich dich ein wenig vernachlässigen, schlug Tommy vor. Soll ich andere Frauen in Nachtclubs ausführen, irgendetwas in dieser Richtung? Zwecklos, sagte Tuppence. Du würdest dort nur mich mit anderen Männern treffen. Und ich wüsste ohne Zweifel, dass dir die anderen Frauen nichts bedeuten, wohingegen du dir nie ganz sicher sein könntest, dass mir die anderen Männer nichts bedeuten. Frauen sind so sehr viel gründlicher. Als Tuppence ihre Sehnsucht nach einer guten Fee ausspricht, zeigt ihr Tommy eine Fotografie des Raums, in dem sie sich befinden, die er mit ihrer neuen Kamera gemacht hat. Und auf dieser Fotografie ist ein kleiner weißer Fleck zu sehen, der mit gutem Willen als Fee interpretiert werden kann. Aus diesem Grund heißt die Geschichte A Fairy in the Flat, eine Fee in der Wohnung. In diesem Moment kündigt ihr Diener Albert einen Gast an. Albert Bett ist ein schlanker Junge von 15 Jahren, der den beiden in The Secret Adversary als Liftboy eines Hotels begegnet ist. Einer der Gründe, warum die Ereignisse nie und nimmer 6 Jahre auseinanderliegen können, denn Albert war in The Secret Adversary mit Sicherheit älter als 9 Jahre. Albert wird sie in unterschiedlichen Rollen ihr ganzes Leben lang begleiten. Hier interpretiert er zunächst seine Aufgabe als undefinierte Mischung aus Butler und Laufjunge. Er kündigt Mr. Carter an, Tommys Chef. Beide kennen ihn als hochrangigen Vertreter des Geheimdienstes aus A Secret Adversary. Offensichtlich weiß er von Tuppence's Problem und bietet ihnen an, die International Detective Agency Theodore Blunt, also die internationale Detektivagentur Theodore Blunt, zu übernehmen. Theodore Blunt ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sitzt im Gefängnis und Mr. Carter vermutet, dass das Detektivbüro zu einem Spionagerin gehört. Tommy soll dort nun als Theodore Blunt einsteigen, Tuppence als seine Sekretärin und die beiden sollen auf verdächtige Briefe achten, die dort ankommen. Blaue Briefe mit einer russischen Briefmarke, unter der die Zahl 16 steht. Die sollen sie gleich weiterleiten und auch anzeigen, wenn irgendjemand in das Büro kommt und die Zahl 16 erwähnt. Hier wird also wieder einmal ein Spionage- und Geheimdiensthintergrund aufgespannt. Aber während sie auf solche Vorkommnisse warten, können sie ganz normal das Detektivbüro weiterführen. Und das ist es natürlich, was Tuppence reizt. Detektivarbeit. Voller Enthusiasmus ziehen die drei in die Räume der Detektei Blunt ein, bereit, ihre Rolle zu spielen. Tommy versucht als Mr. Blunt so auszusehen, als hätte er sein Leben lang eine Detektivagentur geleitet. Tuppence ist die geschäftige Sekretärin Miss Robinson, natürlich mit einem Guckloch, mit dem sie alles sehen kann, was im Büro von Tommy abläuft. Und Albert spielt im Vorzimmer den Office Boy. A paperback of sweets, inky hands and a tousled head was his conception of the character. Eine Papiertüte mit Süßigkeiten, tintenverschmierte Hände und ein zerzauster Kopf umfassten seine Idee des Charakters. Es ist alles bereit, nur die Klienten fehlen. Das heißt, sie fehlen eigentlich nicht, aber es sind nur Frauen, die ihre Männer verdächtigen, fremd zu gehen und Männer, deren Frauen davongelaufen sind, um mit einem anderen Mann ihr Glück zu versuchen. Und Tuppence ist da ganz eisern. Scheidungsfälle werden nicht übernommen. Natürlich stimmt Tommy ihr zu. Nach einer Woche ist Tuppence frustriert. Here we are bursting with talent and no chance of exercising it. I always like your cheery optimism, Tuppence. You seem to have no doubt whatever that you have talent to exercise. Of course, said Tuppence, opening her eyes very wide. And yet you have no expert knowledge whatever. Well, I have read every detective novel that has been published in the last 10 years.
So have I, said Tommy. But I have a sort of feeling that that wouldn't really help us much.
Hier sind wir, strotzen vor Talent und haben keine Chance, es anzuwenden.
Ich mag deinen fröhlichen Optimismus, Tuppence. Du scheinst überhaupt keinen Zweifel daran zu haben, dass du Talent hast, das du anwenden könntest.
Natürlich, antwortete Tuppence mit weit geöffneten Augen, und doch hast du kein Expertenwissen irgendeiner Art. Nun, ich habe jeden Detektivroman gelesen, der in den letzten 10 Jahren veröffentlicht wurde.
Das habe ich auch, sagte Tommy. Aber ich habe ein gewisses Gefühl, dass uns das nicht wirklich helfen wird.
Ein wenig später wird er selbst auf die Idee kommen, die Methoden der großen literarischen Detektive anzuwenden. Aber an dieser Stelle geht Tuppence erstmal einen Hut kaufen, um sich abzureagieren. Wenige Tage später meldet sich der erste richtige Klient. Ein gut gekleideter, offensichtlich stinkreicher junger Mann, nicht besonders intelligent, aber sehr verliebt. Das kommt aber erst allmählich zum Vorschein, denn Tommy hat Schwierigkeiten, seine Geschichte aus ihm herauszubekommen und ist ziemlich schnell relativ genervt von ihm. Und so beginnt er mit seinem Namen.
First of all, he said, will you give me your name? My office boy is trained never to ask names. In that way, consultations can remain completely confidential.
Oh, rather, said the young man. Jolly good idea. My name is Smith.
Oh, no, said Tommy. The real one, please.
His visitor looked at him in awe.
St. Vincent, he said. Lawrence St. Vincent.
It's a curious thing, said Tommy, how very few people there are whose real name is Smith. Personally, I don't know anyone called Smith, but 9 men out of 10 who wish to conceal their real name give that of Smith. I am writing a monograph upon the subject.
Als allererstes, sagte Tommy, mögen Sie mir Ihren Namen mitteilen?
Mein Bürojunge ist darauf trainiert, niemals nach Namen zu fragen. Auf diese Weise bleiben Konsultationen völlig vertraulich.
Oh, klar doch, sagte der junge Mann, schrecklich gute Idee. Mein Name ist Smith.
Oh nein, sagte Tommy, den richtigen bitte.
Der Besucher sah ihn ehrfürchtig an.
St. Vincent, sagte er. Lawrence St. Vincent.
Es ist eine seltsame Sache, sagte Tommy, wie wenige Menschen es gibt, die tatsächlich Smith heißen. Ich persönlich kenne gar niemanden, der Smith heißt. Aber 90% der Männer, die ihren richtigen Namen verschleiern wollen, geben Smith als Namen an. Ich schreibe an einer Monographie über das Thema.
Trotz dieser Anfangserfolge gibt Tommy schnell auf, um eine Kleinigkeit zu essen, und Tuppence übernimmt. Sie bekommt heraus, dass eine junge Frau, die Lawrence verehrt, verschwunden ist. Sie arbeiteten in einem Hutgeschäft und deshalb hatte er noch keinen Heiratsantrag gemacht, das wäre nicht standesgemäß. Aber jetzt will er sie wiederfinden, um sich mit ihr zu verloben. Tuppence nimmt den Fall an und bietet ihm ihr Spezialangebot an. Doppelte Bezahlung, dafür eine 24-Stunden-Erfolgsgarantie. Tommy wird sie später für diesen Einfall noch verfluchen. Die wenigen Seiten, die noch übrig bleiben, sorgen dafür, dass der Fall schnell gelöst wird. Sie beweisen einmal mehr, dass Beteiligte nicht mit offenen Karten spielen, und Tuppence hat dieses Mal eindeutig die Nase vorn.
Ich habe dieses Mal relativ viele Zitate angeführt, weil ich einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür vermitteln wollte, wie diese Geschichten geschrieben sind und auch vielleicht einen Eindruck von der Leichtigkeit und dem Humor, die sie dann doch auszeichnet. Es kann nicht als reale Schilderungen von Detektivarbeit oder auch schon gar nicht von Spionagetätigkeiten oder deren Abwehr interpretiert werden. Es sind märchenhafte Abenteuergeschichten und dazu passt natürlich ein ganz klein wenig die ganz kleine weiße Fee auf dem Foto. Und für heute belasse ich es auch bei diesen Anfangskapiteln. In den weiteren Fällen wechseln sich Detektiv- und Spionagethemen ab, die Rahmenhandlung will ja auch weitergeführt werden. Und es wechseln sich auch Tommy und Tuppence bei der Lösung der Fälle ab. Die beiden spielen sich die Bälle zu und sind ein echtes Team. Solche Teams auf Augenhöhe gibt es in der damaligen Detektivliteratur selten. Es ist doch eher dieses Holmes-Watson-Gefälle, was uns meistens begegnet. Und schon gar nicht bestehen solche Teams aus einem Mann und einer Frau. Agatha Christie ist hier also tatsächlich stilbildend. Beim nächsten Mal kommt Tommy dann auf die Idee, literarische Detektive zu imitieren. In diesem ersten Fall fehlt eine Parallele zur Detektivliteratur. Bei Wikipedia wird zwar eine Parallele zum Malcolm Sage Detective von Herbert George Jenkins angedeutet, eine Sammlung von Kurzgeschichten, die 1921 herauskam. Das ist aber zu vernachlässigen. Die Parallele besteht lediglich darin, dass ein Detektivbüro gegründet wird, in dem eine junge Mannschaft begierig darauf ist, Abenteuer zu erleben. Und es ist auch tatsächlich so, dass Tommy den Reigen der Parodien selbst erst in der nächsten Geschichte eröffnen wird. In dieser nächsten Geschichte, in ihrem nächsten Fall, geht es um eine gestohlene Perle und Tommy agiert als einer der ersten ermittelnden Mediziner der Detektivliteratur. Bis dahin alles Gute!